Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, nochmal an euch auch guten Morgen, wen ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Herzlich willkommen bei uns. Ganz besonders die Mütter. Ich möchte ganz herzlich gratulieren zum Muttertag, all ihr lieben Mütter. Denn ich finde, das ist eine Zeit, in der Mütter in besonderer Weise gezeigt hat, dass sie Helden sind. Es ist nämlich überhaupt nicht einfach, gerade in so verrückten Zeiten Kinder großzuziehen. Und dafür großes Dankeschön. Und man kann es nicht genug betonen. Und ich habe auch vorhin schon gesagt, wenn du noch keine Mutter bist oder keine Mutter wirst, heißt es nicht, dass du jetzt gedisst bist, weil ich die Mütter gratuliert habe. Wir müssen mal lernen, uns zu freuen, wenn einer hervorgehoben wird und der andere wird es das nächste Mal. Also von daher, ihr seid auch gesegnet. Aber die Mütter, die haben heute den Tag und ich finde es toll. Der Muttertag erinnert mich immer sofort an den Heiligen Geist. Ich verbinde Mutter mit Heiligen Geist. Ist mir einfach so. Niemand kümmert sich so sehr um mich wie der Heilige Geist, genauso wie meine liebe Mutti. Ja, und meine Schwiegermutti ist ja hier, das ist super. Gratulation. Für die Vineyard ist der Muttertag auch ein besonderer Tag, weil an Muttertag, was weiß ich, weiß nicht mehr genau, 78 oder 79 oder 80 oder sowas, irgend sowas, einer von den Tagen, da war das eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes auf der Vineyard-Bewegung am Muttertag. Und ich dachte, wow, passt genau. Das wünschen wir uns auch heute. Ich wünsche mir sehr, dass der Heilige Geist viel, viel stärker auf uns kommt. Viel, viel stärker. Und ich habe heute eine Predigt, also ich habe so gedacht, wie Diana das so angekündigt hat, ja, ganz super Predigt, habe ich gedacht, naja, der ein oder andere wird das nicht unbedingt gleich so unterschreiben, weil die Predigt, die ist auch herausfordernd. Ich möchte heute über das Reich der Himmel sprechen und ihr könnt, also wenn der Beamer zwischendrin ausfällt, es kann sein, dass dem die Hitze schon zu schaffen macht, ja, dass wir da mal irgendwas machen müssen, keine Ahnung. Das Reich der Himmel. Habt ihr vielleicht, weiß ich, wer von euch den Film kennt, es gibt da einen Film, das ist so eine, eigentlich, ich mag den Film, aber mich juckt halt auch nicht so, wenn die dann kämpfen oder so, das prallt an mir ziemlich ab, da bin ich imprägniert gegen. Das Reich der Himmel, da geht es letztlich um eine Geschichte, ein schottischer Adliger, junger Kerl, der will irgendwie bezirpst, dass er mit nach Palästina zieht, nach Jerusalem zieht und dort als Ritter seinen Dienst tut. Es ist quasi die letzte Zeit, wo Jerusalem noch in den Händen der Kreuzritter sind. Es ist, und dieses Reich, was sich dort, da gab es auch einen König, und dieses Königreich, was mit Hauptstadt in Jerusalem, das hieß das Reich der Himmel. Ja, und genau, und da ist es natürlich so, die haben dann, also der Film geht ungefähr so, dass er kommt dahin, er will eigentlich gar nicht dahin, aber er kommt dahin und dann merkt er auch die ganzen Ungerechtigkeiten, die da passieren und so, aber irgendwie am Schluss ist er der Held vom Feld, der Magger vom Acker, er wird derjenige, der die ganze Show rettet, ja, also er kämpft dann in der Mauerlücke mit seinen Rittern, das fällt mir mutig und vorwärts und stellen wir uns dem Feind entgegen und so, das war genau das Ding, deswegen mag ich den Film auch so an der Stelle. Ne? Ist natürlich ein fürchterlicher, wenn du das ethisch siehst, ist das natürlich ein fürchterliches Gemetzel. Auf der anderen Seite garantiert er quasi den Abzug der Christen, also der Saladin lässt nachher die Christen abziehen, ehrenvoll, weil er sie letztlich nur unter höchsten Verlusten hätte bekämpfen können. Also so ist ungefähr der Film. Aber das hat zwar einen geschichtlichen Hintergrund. Wie das jetzt genau geschichtlich war, weiß ich natürlich jetzt nicht ganz exakt. Könnte man nachlesen, wenn man möchte. Aber es hat schon was, hat eine geschichtliche Wahrheit dahinter. Und das Reich der Himmel, warum haben die das Reich der Himmel so genannt? das Reich der Himmel ist ein anderes Wort für das Reich Gottes. Das Reich Gottes und das Reich der Himmel, das ist genau das Gleiche. Und da gibt es eine Stelle in Lukas 17, 20, Vers 25. Und da heißt es, als er aber, Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das griechische Wort, was da verwendet wird, heißt entos und heißt inwendig eigentlich oder auch in eurer Mitte. Hat eine doppelte Wirkung in eurer Mitte, das nehme ich natürlich für die Gemeinde, wenn zwei oder drei versammelt sind, ne, da ist Jesus mittendrin, also das Reich Gottes ist immer hier jetzt auch, weil wir in seinem Namen versammelt sind, ist das Reich Gottes gerade hier. Aber es ist auch in uns. Und Jesus sagt das den Pharisäern, die Pharisäer, die haben ihn nicht so recht verstanden. Die Pharisäer hatten ein Problem mit Jesus. Weil sie hatten eine ganz bestimmte Erwartung. Sie hatten die Erwartung, wenn der Messias kommt, dann kommt er und dann richtet er sein Königreich auf. Das steht so in der Bibel drin. Er wird den Thron Davids, den Thron seines Vorfahren, der 1000 Jahre vorher gelebt hat, dem David seinen Thron wieder aufrichten und dann wird er sich draufsetzen und dann wird es immer gut in Israel zugehen. Und da sie sowieso gerade Stress mit den Römern hatten, hat er irgendwie gedacht, der kommt jetzt, der Messias, und haut den Römern so richtig eins auf den Latz, ja, sammelt die ganzen Kriegshelden, die Zeloten und die anderen Widerstandskämpfer gegen sich und zieht denen entgegen und schmeißt sie aus dem Land und haut seinen Zepter in den Boden und baut seinen Thron auf und sitzt da, und so ist das halt. Und jetzt kommt da ein Zimmermann aus Galiläa, aus Nazareth, mit speiselndem Finger, nicht unbedingt schön anzusehen, wie die Bibel sagt, so Otto Normalo. Ja, der macht zwar Zeichen und Wunder, der betet für die Kranken und heilt die Kranken und ist auch nett zu den Leuten, aber irgendwie macht er so gar keine Anstalten, hier im Königreich aufzurichten. Und die Pharisäer, die konnten nicht sehen, dass er der Messias war. Ihre Herzen waren aufgrund ihrer Vorstellung imprägniert gegen das Geschehen Gottes. Und das alarmiert mich. Und umgekehrt gibt es zwei Personen, die sehr früh im Leben Jesu uns bezeugt werden. Das eine ist der Zacharias, der alte Priester, der im Tempel stand. Und da kommt eine 16-Jährige mit ihrem Bündel Baby auf dem Arm. So ein kleiner, 8 Tage alter Rabbä. Und neben ihr der vielleicht 30 Jahre alte Josef. Und die gehen in den Tempel, weil es die jüdische Recht war, dass die Kinder am 8. Tag beschnitten werden müssen. Und dieser Priester sieht diesen kleinen Windelscheißer, sagen wir mal, sieht den, läuft drauf zu und sagt, ich preise dich Gott, dass du dein Versprechen mir gegenüber erfüllst. Denn du hast mir versprochen, dass ich den Retter Israels sehen werde. Ich glaube, wenn ich neben dran gestanden hätte, gesagt, so, ich hätte den angeguckt, den Zachäus, ich hätte das Kind angeguckt, gesagt, kannst du mir mal genau sagen, was du jetzt gerade siehst? Der Zachäus konnte mit seinem Herzen etwas sehen, was man eben nur mit dem Herzen sehen konnte. Und die Pharisäer, die konnten es nicht sehen, die waren in ihrem Herzen imprägniert gegen Gott. Die waren imprägniert gegen das, was von Gott sichtbar war. Und dann gibt es noch eine zweite Frau, es war die Hanna, auch eine Prophetin. Merkwürdigerweise, vielleicht sagt es dem einen oder anderen etwas, die verbrachten die meiste Zeit im Tempel. Die waren immer in der Gegenwart Gottes. Und die sieht auch dieses Baby und fängt da auch an zu jubeln und zu trubeln. Ne? Und sagt, ja, der Messias, Halleluja, jetzt kann ich beruhigt sterben. Also, ich meine, schon komisch, oder? Und die Pharisäer, die ganze Bibel rauf und runter kannten, die konnten, also die hatten ja nur das Alte Testament, Neue Testament war nicht geschrieben, aber die kannten da alles und sie konnten es nicht sehen. Sie konnten in den Zimmermann aus Galiläa, nicht den Messias sehen. Das zeigt, wir brauchen ganz speziell eine Form der Wahrnehmung, die nicht äußerlich ist. Und es gibt in meinen Augen so ein paar Verirrungen, die wir auch als Christen, ganz besonders als Christen eben auch schon gelebt haben. Da gibt es einmal der Faktor Macht. Und die Kirche, die hat, wir als Christen, wir haben angefangen, spätestens im 5. Jahrhundert, haben wir angefangen, das Reich Gottes sichtbar zu erbauen. Und das merkt man immer dann, wenn Andersgläubige plötzlich verfolgt werden, umgebracht werden, wenn es um Macht geht, wenn es darum geht zu beherrschen, wenn es darum geht, die Kontrolle zu haben. Und so war das in Jerusalem, was für eine unsägliche Geschichte, was die Christen da angerichtet haben in ihren Kreuzzügen. Warum? Weil sie in ihrem Herzen dachten, wir müssen dem König, wir müssen Jesus dazu verhelfen, dass er sein Reich kriegt. Das erinnert mich an den Petrus, der dem Knecht das Ohr abschlägt und Jesus sagt, glaubst du, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Anhänger nicht für mich kämpfen, wenn steckt dein Schwert, ich bräuchte nur mit dem Finger schnippen, da wäre 1 Milliarde Engel auf der Matte und die würden hier aufräumen, da wäre nichts mehr übrig von der Erde. Und er macht ganz bewusst, nein, will ich nicht. Mein Reich hat eine andere Qualität. Und deswegen ist es immer dann, wenn wir nach Macht streben, wenn wir, wisst ihr, dieses heilige römische Reich deutscher Nation, das bestand von Karl dem Großen, letztlich in letzter Denkkonsequenz bis heute, denn die EU beruft sich da immer noch drauf. Und es ist eine gedachte Idee, dass man von außen Menschen nach innen prägen kann. Und das haben schon viele versucht. Oder das Prosperity Gospel, dieses Wohlstandsevangelium, wo man Menschen erzählt, wenn du richtig glaubst, wirst du richtig reich. Ja, dann müssen Moslems gute Christen sein. Also die Vereinigten Emirate, die haben es voll geschafft, ne? Oder die Saudis oder so. Fällt uns irgendwas auf an der Sache? Die reichsten Leute ist Bill Gates und Konsorten und nicht die Kinder Gottes. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Wir machen es uns ziemlich einfach. Wir sagen, oh ja, der Abraham wurde doch auch gesegnet, also der hat dann richtig geglaubt. Ja, klar kann Gott uns segnen, klar will Gott uns segnen, ist gar nicht die Frage. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig. Das kommt innen. Das ist in uns und nicht außenrum. Bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt und sein sichtbares Reich aus seiner Kraft aufrichten wird, nicht vorher. Und deswegen ist diese Wohlstandsevangelium, das ist für Südafrika, ich habe es von den Leitern dort gehört, es war verheerend. Sie haben gesagt, in den Slums wurde das Wohlstandsevangelium natürlich gefressen wie frischer Honig. Ja? Die haben das alles in sich aufgenommen. Und dann haben sie gemerkt, es funktioniert nicht. Und heute sind sie beim Islam. Der Einbruch in den Townships für den Islam wurde vorbereitet durch eine Lehre, die falsch verstanden wurde von mir aus, aber auch die falsch gelehrt wird. Es ist wahr, dass Gott uns Gutes tut. Und es ist wahr, dass wir im Glauben Land einnehmen können. Aber es ist nicht wahr, dass derjenige, der es richtig macht, deswegen Wohlstand im Leben hat. Das ist nicht wahr. Weil ich weiß nicht, was mit Paulus los war. Der musste ja ein ziemlicher Schwächling im Glauben gewesen sein. Dem ging es zeitweise überhaupt nicht gut. Also ich mag einfach diese kurzen Abkürzungen nicht, weil sie repräsentieren nicht die Wahrheit der Schrift. Und das Dritte, von dem ich jetzt glaube, dass es das ist, was jetzt am meisten schädlich unterwegs ist, ist the good life. Das gute Leben. Als Christ hast du ein gutes Leben. Wir müssen uns das mal vorstellen. Ja? Wenn du in die Mehrheitswelt guckst, also die ehemals dritte Welt, in die Mehrheitswelt, und dann guckst in Länder, wo die Christen um ihren Glaubenswillen geschlachtet werden, damit man ihre Organe verkauft an Reiche. Das ist Realität. Erzähl diesen Christen mal, dass sie falsch geglaubt haben. Wenn sie es richtig gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Ist doch ein Wahnsinn. Die Bibel sagt uns, Jesus sagt, ich sende euch wie Schlachtschafe unter die Wölfe. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wir haben immer mit Verfolgung auch zu rechnen. Und es ist nicht immer so, dass alles glatt läuft, weil wir richtig dastehen. Vielmehr glaube ich, wir müssen uns auf das Richtige konzentrieren. Ich glaube, wir müssen auf das uns konzentrieren, was ganz sicher, und da darf man mich nicht falsch hören, ich selber verkünde und sag, wenn man lernt, in Großzügigkeit zu leben, wird man erleben, wie der Segen Gottes sich im Leben breit macht. Dazu stehe ich, das ist so, das funktioniert so. Genauso glaube ich auch, dass wir im Glauben Dinge einnehmen können. Aber wir sind keine Erfolgschristen. Erfolg macht sich nicht fest, zumindest in den Äußerlichkeiten, sondern den Erfolg, den ich suche, der ist in meinem Herzen. Der ist in dem, was ich in mir trage. Das Reich Gottes ist in uns. Und an dem Tag, wo Jesus wiederkommt, wird es offenbar, was in uns ist. Und wird sich vereinigen mit seinem Königreich. Und deswegen, schaut mal, wie Gott an die Sache rangeht. All die anderen Methoden, ob das Sozialismus ist, Kommunismus, ob das, was weiß ich, was alles ist. All die Methoden, diese Welt zu verbessern, die gehen immer von außen nach innen. Und jetzt auch diese neue Welle, wo man meint, jetzt wird alles besser. Es gibt ja zurzeit sehr viele Atheisten, die eine große Klappe haben. Ja, wir haben jetzt eine höhere Ethik als die Christen. Vergess es. 3 Wochen mit dir und ich kann dir zeigen, wo der Hammer hängt. Ist doch alles Blödsinn. Es ist ganz klar, dass sie keine höhere Ethik haben. Nur der Punkt ist, solange ich meinen Egoismus leben kann, neben dir, der du auch deinen Egoismus lebst, und neben dir, der du dann auch deinen Egoismus ist, stören wir uns wenig, aber wehe, wenn es Verknappung gibt. Dann gibt es Schlägerei um die Egoismus. Also von daher, da hat auch nicht viel Erfolg. Und jetzt auch diese Reformation, diese grün-soziale Reformation, von denen wir alles wird besser, alles, jeder darf alles und niemand darf es kritisieren. Das wird scheitern. Das wird sang- und klanglos scheitern. Da wird nichts von übrig bleiben. Aber das, was Jesus gebracht hat, das bleibt bis in Ewigkeit. Ich möchte, dass wir anfangen, wie kann ich das erklären jemandem, dass ich auf der einen Seite weiß, dass wir viele Dinge lernen dürfen und im Glauben vorwärts marschieren und auf der anderen Seite weiß, wenn es nicht eintrifft, dann ist mein Gott trotzdem größer. Mein Gott ist nicht abhängig von den Äußerlichkeiten. Und wenn die Äußerlichkeiten Zeit von Bedrängnis, Bedrückung, Verfolgung sind, dann will ich das genauso umarmen wie die guten Zeiten. Ich will da keinen Unterschied machen. Und Gott sagt, er geht anders vor als wir Menschen. In Ezekiel 11, 19 und 20 sagt er, wie er vorgeht. Er sagt, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also Gott geht ins Herz, er schenkt uns ein wirklich neues Herz. Er schenkt uns ein Herz, das den Messias sehen kann. Ich habe angefangen, nachdem ich Jesus aufgenommen habe in mein Leben, konnte ich plötzlich die Bibel lesen. Plötzlich hat dieses Wort Sinn für mich gemacht, bis zum heutigen Tag und immer mehr. Je mehr ich es lese, umso mehr sehe ich Jesus. Und Jesus sagt mal zu den Pharisäern, ihr durchforscht das Wort Gottes. Ja, und sucht nach mir, aber ihr kommt nicht zu mir, damit ihr das Leben habt. Du kannst die ganze Bibel auswendig können, du kannst jeden Vers rezitieren können und du kannst trotzdem den Messias nicht sehen. Das ist leider so. Du kannst nur mit deinem Herzen, da wo dein Herz verändert ist, wo der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, wo der Heilige Geist dir einen neuen Sinn, eine neue Wahrnehmung schenkt, nur dort siehst du in dem Baby Jesu den Messias, in den Zimmermann aus Galiläa, den Messias, in den Mann, der am Kreuz hängt, siehst du deinen besten Freund und den Messias. Das hat nichts mit deinem Verstand zu tun und nichts, was du mit den Augen sehen kannst, nichts, was du verstehen kannst, sondern es ist total aus Geist herausgeboren, total in deinem Herzen. Nur so funktioniert es. Und das ist der Grund, warum man sich für Jesus entscheiden muss. Denn ohne diese Entscheidung wirst du das nie kriegen. Das neue Herz schenkt Gott uns. Und es ist was Übernatürliches. Und dann geht es weiter. In Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Versteht ihr? Das Reich Gottes ist nicht die Äußerlichkeiten, nicht ob du reich oder arm bist, ob du viel hast oder wenig hast, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, ob du gesund oder krank bist. Das ist nicht das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes ist die Gerechtigkeit, der Frieden und die Freude im Heiligen Geist. Aber wenn du das hast, hast du gute Chancen, gesund zu werden, hast du gute Chancen, Wohlstand zu haben, denn Gott möchte, dass es dir wohl ergeht. Aber darauf gucke ich gar nicht. Ich gucke auf diesen Jesus. Ich gucke darauf, dass mein Innerstes lebt. Ich gucke darauf, dass meine Augen des Herzens klar sehen können. Und die können klar sehen, wenn ich in Gerechtigkeit, in Frieden und in der Freude des Heiligen Geistes lebe. Und was Gerechtigkeit bedeutet, das heißt zuerst mal in Vergebung zu leben, für mich. Ich brauche Vergebung und ich werde in den Augen Gottes durch nichts anderes auf dieser Erde gerecht, außer dass ich Jesus Christus als mein Herrn und Heiland annehme. Wenn ich ihn annehme, wenn ich Ja sage zu dem Angebot Gottes, dann sagt Gott, weil du mir glaubst, mache ich dich gerecht. Das ist Gottes freie Entscheidung, aber das ist der einzige Weg, das ist der hohle Weg, durch den jeder kommen muss. Da gibt es keinen anderen Weg. Und Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, werde ich euch nicht hinausstoßen. Und ich werde euch ein neues Leben geben. Und dieses neue Leben, darum geht es. Und wir brauchen Vergebung, um rein zu sein. Denn Gott weiß, dass wir es nicht schaffen. Und deswegen ist sein Sohn für mich gestorben. Und ich kann es mir noch so vornehmen. Wer hat schon herausbekommen, dass du nicht dadurch abnimmst, dass du dir es vornimmst? Funktioniert nicht. Da kannst du dich noch so anstrengen. Dann hältst du die Diät und dann die Diät und dann die Diät und dann irgendwann merkst du die dann immer reicher und du wirst nicht dünner. Blödes System. Die Vornahme von Dingen bringt uns noch lange nicht ans Ziel. Sondern was uns ans Ziel bringt, ist, wenn wir uns auf Gott einlassen. Wenn wir uns auf das Angebot Gottes in seinem Sohn Jesus Christus einlassen. Und weißt du, was er dir übrigens, ich kann ja aus Erfahrung reden, weißt du, was dir der Heilige Geist als erstes bezüglich deiner Körperfülle beibringt? Dass du anfängst zu danken für jedes Pfund. Jetzt guckt er mich an. Ja, ich fange doch immer da an, wo ich bin. Und ich bin 100% angenommen. Oder? Also fange ich dort an, wo ich jetzt bin. Weil alles andere bringt ja eh nichts, wenn du dir jeden Morgen im Spiegel sagst, das hilft doch niemandem. Und dir auch nicht, du wirst nur frustriert und aus Frust isst du noch mehr. Also vergess es. Annahme, weil Gott mich annimmt, kann ich sagen, Herr, du hast mich wunderbar gemacht und scheinbar willst du viel von mir. War ein Karlauer, nicht so gut, aber... Frieden bedeutet, versöhnt sein mit Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott macht uns zu Söhne, wenn wir Jesus annehmen. Das sagt sein Wort. Wer Jesus annimmt, bekommt das Recht, sein Sohn zu sein. Also versöhnt mit Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Das dritte ist transparent leben. Viele Leute betreiben unglaublichen Aufwand damit, ihr Leben zu verstecken vor den anderen Menschen. Das ist kein Leben in Gerechtigkeit. Was ist denn so schlimm daran, dass du so bist, wie du bist? Jesus nimmt dich so, wie du bist, an. Da fängt er an. Mit ein paar Rollen, mit ein paar Macken. Und dass du manchmal nicht ganz normal tickst, dann sag Gott, okay, ich kauf dich. So wie du bist, kannst du zu mir kommen. Und dann nimmt er dich an, nimmt dich einfach in den Arm und sagt, ich hab dich lieb. Und du darfst dann transparent, du musst nicht mehr Theater spielen vor den anderen. Du musst nicht mehr tun, als wenn du der super Erfolgschrist bist. Ehrlich gesagt, in Deutschland ist es so, wenn du über deine Fehler sprichst, verstehen dich die Leute viel besser als über deine Erfolge. Die fühlen sich viel verbundener mit dir, wenn sie merken, auch du bist schwach. Also was soll das Theater, was soll das Versteckspielen in unserem Leben? Transparent sein ist der erste Schritt zur Heilung. Zu sagen, Gott, so bin ich. Und ich mache nichts mehr, ich schmink nichts mehr weg, sondern so bin ich und so komme ich zu dir. Das nächste ist Nachhaltigkeit. Ist immer witzig, also ich fand die Predigt von Heidi, also der Hoffnungsfunk von Heidi müsst ihr unbedingt hören, wo sie darüber erzählt, Nachhaltigkeit ist viel älter als die Grünen, da waren die noch nicht geboren. Ne? Also Gott liebt diese Welt. Und er hat gesagt, dass er den verderben wird, der diese Erde verdirbt. Ich meine, uns Christen müsste das was sagen. Und ich glaube, dass wenn wir in Gerechtigkeit leben, müssen wir nachhaltig leben. Das heißt ganz einfach, wo du sparen kannst, spar. Mach's der Welt leicht zu überleben. Schone die Käfer, tret nicht auf die Spinnen. Jetzt gerade Maikäferzeit, ne? Vorsicht, Geschöpfe Gottes. Nachhaltig leben ist wirklich eine Aufgabe von uns, um in Gerechtigkeit zu sein. Gott hat die Welt geschaffen und wir sollten jedes Geschöpf achten, egal wie es aussieht. Und Barmherzigkeit. Wir können nur in gerecht bleiben. Der Jakobus sagt es so schön, er sagt, wie kannst du in der Liebe bleiben und du siehst deinen Nachbar oder deinen Nächsten geht's schlecht und du hilfst ihm nicht. Wie soll denn das gehen? Wie willst du denn dann in der Liebe bleiben? Geht doch nicht. Du kannst nicht gerecht leben und dir ist die Not und der Schmerz der anderen egal. Das geht nicht. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus in allem, worum wir uns drehen. Und er möchte, dass wir Barmherzigkeit leben. Machen wir weiter beim Frieden. Der Friede beginnt, der Friede in unserem Herzen, der beginnt immer mit Dankbarkeit. Da, wo ich für danke, Dinge, die mir nicht leicht fallen, Dinge, die mich herausfordern. Ich danke, weil ich weiß, dass mein Leben nicht von einem Schicksal bestimmt wird, sondern durch Gottes Hand geht. Ich glaube, dass er alles, was mein Leben betrifft, in seiner Hand hält. Denn ich habe es ihm so gegeben und ich weiß, er passt drauf auf. Deswegen kann ich über alles danken und für alles dankbar sein, was in meinem Leben kommt, sei es Gutes oder Schlechtes. Und Paulus sagt sowas, er hat gesagt, ich habe gelernt viel zu haben, ich habe gelernt wenig zu haben. Ich habe gelernt in allem Gott zu preisen. Ja, schon mal gelesen? Steht da drin. Das meint das. Im Frieden leben. Im Frieden mit deinem Leben leben. Das heißt auch in der Vergebung, hier ist die Vergebung wieder, da ist die Vergebung aber mit den anderen. Du kannst nicht in Frieden leben, wenn du nicht bereit bist, den Menschen zu vergeben, die dir Schlechtes getan haben. Das funktioniert nicht. Du musst an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich vergebe all diesen Menschen, egal wer es ist, und ich lasse auch nicht erst, warte nicht erst, bis die kommen und dich mich um Vergebung bitten, sondern ich vergebe denen sofort, wenn es passiert. Ich habe mir das angewöhnt und wenn du sagst, ja, das jetzt übertreibst du dir, dann sag mir mal, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Am Kreuz sagt der Herr, Vater, vergib ihnen. Also, versteht ihr, er hat noch die Nägel drin, ne? Die Dornkrone piekst noch fürchterlich. Die haben ihn in den Rücken zerfetzt. Und er hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Versteht ihr, das ist, wie Jesus drauf ist. Und ich will mich an ihm orientieren. Und dann versöhnt mit den Menschen. Das Versöhntsein mit den Menschen ist, im Moment gibt es viel Aufregen. Viele Menschen können sich aufregen über alles. Ja? Also ich sage, nenne jetzt keine Namen. Ja? Einfach so, man hört es überall. Ja, also die oder jene. Hä? Wem hilft das? Bei mir zerstört es meinen Frieden. Ich weiß, Das sind Menschen, die versuchen ihr Bestes. Ich segne sie. Alles andere interessiert mich nicht. Das interessiert mich einfach nicht. Weil ich weiß, sie versuchen es, aber sie werden es nicht richtig machen, ist auch egal. Weil mein Leben hängt nicht von ihnen ab, mein Leben hängt von Gott ab. Ja, aber das ist doch giftig. Naja, in der Bibel steht doch drin, dass wir Giftiges trinken können, es wird uns nicht schaden, oder? Wir denken immer, wir müssen uns selber schützen, aber ich habe es schon mal erwähnt, wenn du dich selber schützt, kann Gott dich nicht mehr schützen. Ich möchte lieber von Gott geschützt werden. Okay? Ist doch ziemlich einfach. Mich schützt mein Gott. Und mein Leben bestimmt er. Niemand anders. Und ich kann versöhnt mit den Menschen leben. Ich muss nicht ständig gegen die sprechen und gegen jene sprechen. Und ich muss nicht ständig mich über die aufregen und über jene aufregen. Ich muss mich eigentlich gar nicht mehr aufregen. Ich kann sagen, Jesus, ich danke dir für den Frieden, den du in mein Herz gibst. Die Zufriedenheit ist wichtig. Wann werden wir zufrieden? Was braucht es, um zufrieden zu sein? Wie viel Haus muss ich besitzen? Wie viel Garten? Wie viel Auto? Wie viel Erfolg? Wie viel Beruf? Was muss ich haben, damit ich zufrieden bin? Und ich ganz ehrlich, ich glaube, du brauchst nur Jesus. Also ich brauche nur Jesus, um zufrieden zu sein. Und alles andere mache ich dann mit ihm. Wieder, ich spreche nicht dagegen, dass du ein Auto hast. Also ich weiß ja, wahrscheinlich drücke ich mich nicht gut genug aus, aber ich möchte nicht sagen, dass es nicht gut ist, einen Doktortitel zu erwerben oder ein Haus zu erwerben oder das, aber wenn du unzufrieden bist, weil du es nicht hast und weil du unzufrieden bist, weil du dies nicht hast und wenn das doch noch mal ein bisschen besser wäre, dann wärst du zufrieden. Das ist eine Lüge, du wirst nie zufrieden sein, weil Zufriedenheit ist eine Entscheidung und Zufriedenheit ist kein Zustand. Ich habe mich entschieden, mit dem, was ich habe, super zufrieden zu sein. Ich bin super zufrieden und ich bin dankbar und ich freue mich in dem, was ich habe. Ja, klar habe ich alles. Jeder hat alles, weil Gott gibt dir alles, Dietrich. Du brauchst nur an die richtige Adresse gehen. Er gibt dir, was du brauchst. Und genau das, was du dann hast, ist auch das, womit du zufrieden sein kannst. Und auch die Furchtlosigkeit, die wir brauchen. Viele Menschen haben so viel Furcht im Moment. Das war das, was ich mit Beamer gesagt habe. Ja. Aber es ist nicht schlimm, ich kann euch ja die Begriffe vorlesen. Furchtlos zu sein. Diese ganze Furcht. Furcht rechnet immer damit, dass Gottes Liebe nicht genug ist. Furcht rechnet immer, dass Gottes Liebe nicht stark genug ist für uns. Furcht rechnet immer damit, dass Gott wegguckt, uns was zumutet, was wir niemals verkraften. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, du wirst nicht versucht werden über dein Vermögen, es wird nicht schlimmer werden, als du es tragen kannst, denn Gott ist in Kontrolle über deinem Leben. Und deswegen darf ich furchtlos sein. Ja? Ich bin happy über alles, was ich... versteht ihr? Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten, weil ich Gott habe. Und weil er bei mir ist und ich bei ihm. Er wohnt in mir. Er schärft meine Augen, ich kann seine Möglichkeiten sehen. Er schafft mein Verständnis, weil ich ihn zulasse. Ich lebe im Gerechtigkeit und ich lebe im Frieden. Und im Dritten, natürlich mag ich das am meisten, ist Freude im Heiligen Geist. Ja, klar, voll den Heiligen Geist. Und ich mag es, dass wir wissen, dass wir übernatürlich leben dürfen. Aber ich entscheide mich auch zu wissen, dass die Mittel Gottes nicht begrenzt sind, sondern wenn das Natürliche sein Ende findet, dann lebe ich im Übernatürlichen. Gott hat immer noch was draufzulegen. Und wir haben gerade, war ein Zeugnis, soll ich das mal kurz sagen? Ich weiß von einem Ehepaar, die hatten plötzlich über 4.000 Euro Schulden. Also was sie zu zahlen hatten, nicht Schulden, aber war einfach da, Kohle. Und dann war plötzlich ein Briefumschlag im Postkasten und es gab eine Rückzahlung, weil Gott übernatürlich ausgeglichen hat. Und wenn es das gleiche Ehepaar ist, was ich kenne, dann liegt es daran, dass wir Gott drum gebeten haben. Gott ist übernatürlich und er hilft uns in unseren Situationen. Aber weißt du, ich glaube, wir müssen, ich fürchte wirklich, dass wir imprägniert sind. Also den Lotus-Effekt haben, es prickelt alles an uns ab, was von Gott kommt, wenn wir auf unser Herz nicht aufpassen. Dann können wir den Messias nicht sehen, dann können wir seine Führung nicht sehen, dann können wir sein Angebot nicht sehen, dann sehen wir nur das Schreckliche. Voll Heiligen Geist sein. Freude im Heiligen Geist. Voll Heiligen Geist sein. Der Heilige Geist will uns füllen und Gott hat gar keinen Grund. In der Bibel steht mal drin, wie viel mehr wird der Vater seinen Heiligen Geist denen geben, die drum bitten. Steht allerdings auch in der Bibel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also lasst uns wirklich bitten für Heiligen Geist. Ich möchte, dass er mich flutet. Ich möchte so Tropfen vom Heiligen Geist, wenn ich so, weißt du, so wie man mal im Sommer Schweißtropfen hinterlässt, so möchte ich Heilige Geisttropfen hinterlassen, wo ich laufe so. Das wäre genau meine Menge, die ich haben möchte. Überfließend, weil Gott gibt einen richtigen Schoppen. Und ich möchte das erleben. Und voller Freude sein. Freude hat nichts zu tun mit guter Situation, sondern Freude ist ein Glaubensakt. Ich erwähne es immer wieder, wenn es uns Rehbergs dreckig geht, machen wir eine praktische Übung. Und die ist ein bisschen doof am Anfang, gebe ich ja zu, richtig doof. Das Erste, was wir machen, ist, Jutta und ich sagen, lächeln, und der andere, hä. Und dann sagen wir, mit Ton, hä, 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 hä. Ja, weil du hättest jetzt gerne Lust, den Apfel abzubeißen, aber nichts mit Freude. Ja? Aber wir haben gemerkt, wenn wir uns bewusst sichtbar der Realität des Himmels nähern, dann nähert sich der Himmel zu uns. Denn es steht geschrieben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wo brauche ich Stärke? In meiner traurigsten Situation brauche ich die größte Stärke. Also lache ich. Warum? Weil ich weiß, dass die Realität des Himmels sich durchsetzen wird in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, das war genau da, wo du sitzt, da an dem, genau, Diana, da wo du sitzt, da war eine Frau gesessen, die hatte seit 12 Monaten ihr rechtes Bein nicht mehr bewegt, nicht mal der kleine Zeh ging, die war beim Arzt gewesen, ich habe die ärztliche Attest gesehen, das war so dick, wo ihr bescheinigt wurde für die Rentenkasse, die hat schon Rente bezogen, es wurde ihr bescheinigt für die Rentenkasse, dass dieses Bein nie wieder bewegungsfähig ist und dass es nie wieder was fühlt in dem Bein. Und dann haben wir eins gemacht, wir haben einfach uns außen rum gestellt und haben gelacht. Wir haben nicht mal ein gescheites Gebet hingekriegt, wir haben nur gelacht und wir haben die Realität des lebendigen Gottes in die Situation gelacht und am nächsten Tag ist die mir über die Bühne gerannt. Ich kann euch, es gibt ein Video, das kann ich euch zeigen, das ist so passiert. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und vor dem Thron Gottes ist Freude die Fülle. Und wenn wir anfangen, dies zu leben, dann passen wir uns der göttlichen Realität an. Das ist die Freude im Heiligen Geist, wenn wir uns der göttlichen Realität anpassen. Und das wirkt sich aus in unserem Leben. Und kraftvoll sein. Ja, wir brauchen Kraft. Ich möchte, dass heute, ihr habt jetzt hier, ein paar Leute geheilt werden heute. Und wir werden das machen. Wir werden für Kranke beten nachher. Und ihr werdet geheilt werden. Warum? Weil Gott die Kraft hat und weil es ihm Spaß macht, sein Wort zu bezeugen. Aber das ist nicht, worauf ich gucke. Ich glaube nicht an Gott, weil er krank geheilt, sondern ich glaube an Gott, weil er Gott ist, weil ich ihn kenne und weil ich seine Person liebe. Ich brauche eigentlich gar keinen Grund mehr. Ich liebe ihn, weil ich ihn kenne. Und ich möchte ihn noch besser kennenlernen. Und ich liebe das, wie er in meinem Herzen rumtobt und sich freut. Und ich mag das, mit ihm zusammen zu sein. Jesus ist das Beste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Und ich möchte immer mehr von ihm haben. In Kraft und an Gottes Wort glauben. Ich glaube, dass wenn wir im Heiligen Geist sind, können wir überhaupt erst das Wort Gottes glauben. Mich wundert es nicht, dass Theologen, die noch nie sich entschieden haben für Jesus, mich wundert es nicht, dass sie überhaupt keine Ahnung von der Bibel haben. Weil die kannst du nur mit Heiligen Geist lesen und nicht ohne. Und wenn du an die Bibel rangehst ohne Heiligen Geist, dann kommt da hinten dran nur Mist bei raus. Das kann ich dir jetzt im Voraus schon sagen. Weil du kannst nicht sehen, was da Gott reingeschrieben hat. Dir fehlt der Geist dazu. Und der Punkt ist, es sagt Jesus im Pharisäer, er sagt, ihr durchforscht die Schriften nach mir. Ihr lest das ganze Alte Testament rauf und runter, um von mir zu wissen. Aber ihr kommt nicht zu mir, damit ihr das Leben habt. Und ohne dieses Leben von Gott kannst du sein Wort nicht verstehen. Du wirst immer alles interpretieren in der Art und Weise, wie es dein Unglaube dir diktiert. Und deswegen habe ich was dagegen, dass man theologische Meinungen, die von Menschen kommen, die Jesus nie angenommen haben, dass man die ernst nimmt. Dagegen habe ich was. Ich liebe die gläubigen Theologen, aber die Nichtgläubigen, die sollten den Beruf wechseln. Nur mal so eine Meinung von mir. Weil die werden uns nichts Gutes erzählen können. Weil die kennen die Kraft des Wortes Gottes nicht. Und das sagt Jesus ihnen. Er sagt, ihr kennt weder Gott noch seine Kraft. Und es wird gerade auch für die Endzeit, für die sogenannte Endzeit, die wir seit 2000 Jahren haben, für die wird prophezeit, dass sie das Evangelium, dass sie eine Form von Gottseligkeit leben, aber die Kraft des Evangeliums verleugnen werden. Die werden die Kraft Gottes verleugnen, weil sie keinen Zugang haben. Denn das Königreich Gottes ist nicht ein System. Man kommt auch nicht dadurch hinein, dass man Kinder getauft ist. Man kann auch kein Member werden, weil man das alles ganz gut findet. Sondern es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus Christus. Du kommst durch Jesus Christus, kannst du ins Reich Gottes kommen. Und das Reich Gottes passiert dann nicht außen, sondern innen, in deinem Herzen. Und wenn es das ist, ändert sich alles in deiner Wirklichkeit außenrum. Und deswegen ist es so wichtig, das Reich der Himmel, da muss man nicht nach Jerusalem ziehen, um es zu erobern. Das Reich der Himmel, da müssen wir auch nicht die Gewalt des Staates an uns bringen und die sieben Mountains erklimmen oder was immer uns da so einfällt, sondern schlicht und ergreifend, wir müssen Raum geben, dass Jesus sein Leben in uns leben kann. Und dann ist es die stärkste Kraft, die stärkste Macht, die in dieser Welt wirksam ist. Und deswegen lade ich euch ein, von ganzem Herzen, wenn ihr was von diesen Punkten gemerkt habt, wo ihr merkt, ich lebe noch nicht in Gerechtigkeit oder ich lebe noch nicht im Frieden oder ich lebe noch nicht in der Freude des Heiligen Geistes, dann ist es heute eine tolle Gelegenheit, denn du darfst gleich aufstehen und wir können gleich dafür beten, dass sich das in deinem Leben ändert. Weil Gott lädt uns ein heute Morgen, dass du und ich ganz neue Schritte gehen dürfen. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch eine andere Frage stellen. Hast du Jesus Christus bewusst angenommen in deinem Leben, so dass das Königreich Gottes überhaupt in dein Herz kommen kann? Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich jetzt beten und dann möchte ich dich bitten, einen mutigen Schritt zu gehen. Es ist gar nicht so schlimm. Du wirst nur deine Hand hochheben müssen als ein Zeichen und jetzt sage ich warum, nicht wegen den Menschen hier unten. Sondern in der Bibel gibt es einen Satz, der heißt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und deswegen gibt es da so keinen Schleichweg für Bekehrung. Es gibt keine, ich habe mich halt irgendwo bekehrt, sondern es muss eine klare Sache sein, wo du sagst, das ist meine Entscheidung, schaut her, ich habe mich entschieden für Jesus. Und deswegen werde ich gleich einladen, dass du deine Hand hebst und wenn du deine Hand hebst, dann wird etwas passieren, nämlich das, was in der Bibel steht. Gott sieht es und er hat gesagt, er wird seinen Heiligen Geist in dein Herz senden und das Königreich Gottes beginnt in dir zu leben, nämlich nur dort, wo es leben kann, in dir. Okay, verstanden? Gar nicht so kompliziert. Vater im Himmel, danke, dass du heute hier bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du schon da bist. Du hast schon gewirkt an den Leuten. Das ist schon dein Ding. Und Vater, ich bitte dich um Freiheit für Entscheidungen, dass nichts zurückhalten darf. Amen. So, wenn es dich betrifft, dann halte bitte deine Hand so hoch, dass ich sie sehen kann. Und dann werde ich sagen, der Herr segne dich. Dann wissen wir, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Ist jemand da, der heute diese Entscheidung für sich zum ersten Mal bewusst treffen will, dann heb jetzt deine Hand hoch. Der Herr segne euch. Der Herr segne euch beiden. Halleluja, super, super Entscheidung. Ist noch jemand da, der sagt, ich will das machen, ich will das festmachen in meinem Leben? Das ist ein guter Moment. Es ist ein heiliger Moment, Leute. Der vergeht gleich. Also jetzt hast du noch die Chance. Reiß dich zusammen und heb deine Hand als Zeichen deines Agreements. Okay. Die zweite Aufruf, den ich machen möchte, wenn du in diesen drei Punkten die Gerechtigkeit, dass du sagst, hey, die Punkte da von Gerechtigkeit, ich lebe zum Beispiel, ich lebe nicht transparent, ich verstecke alles oder ich lebe nicht nachhaltig. Ich sage euch ehrlich, wir sollen mit der Erde sparsam umgehen. Ja? Oder in Frieden, du sagst, ich habe noch ein paar Leute zu vergeben, ich habe gemerkt, da fehlt es noch. Oder sonst irgendeiner von diesen Punkten. Dann möchte ich dich bitten, dass du dich jetzt kurz hinstellst. Wir wollen nämlich miteinander ein Gebet sprechen. Wenn dich einer von diesen Punkten betrifft, stell dich bitte jetzt auf deine Beine. Yes. Der segne euch. Jetzt kommt noch der Moment, wo die aufstehen können, die viel zu viel Schisse haben zum Aufstehen. Ihr steht jetzt auch auf. Kommt bloß nicht hinterher zu mir und sagt, ich habe mich geschämt, ich konnte nicht aufstehen. Wir sind ja nicht der Kindergarten hier. Hier ist der lebendige Gott, der euch heil macht. Okay, lieber Vater im Himmel, sprecht mir einfach nach. Lieber Vater im Himmel, ich möchte das Königreich inwendig haben. Ich möchte in der Gerechtigkeit leben, die du schenkst. Und ich möchte in dem Frieden leben, den du schenkst. Und ich möchte in der Freude des Heiligen Geistes leben. Und Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte jetzt erfüllst. Und dass du mir sichtbare Wege zeigst, wie ich den Durchbruch erleben darf. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe,